Ich nenne das immer gerne den Supernippel, so ein Stillhütchen oder auch ein Flaschensauger. Das ist eben so ein Supernippel. Und wenn sich das Baby als erstes an diesen Supernippel gewöhnt hat und eine Mutter hat ganz normale Nippel, dann kann es wirklich sein, dass das Baby mit den eigenen Nippeln der Mutter nicht so richtig was anzufangen weiß. Der Nippel ist in seinem Mund und es denkt, wie, da ist doch nichts, da ist doch nichts. Was soll ich jetzt? Ich saug jetzt nicht. Ich habe Hunger, komm, gib mir den Supernippel. Ja. Ne? Genau. Also ist nachvollziehbar, aber es kann eben Schwierigkeiten machen.
Geburtskanal. Dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute geht es um den guten Stillbeginn. Ich hatte das ja schon neulich angekündigt, dass es eine kleine Stillserie geben wird, und angefangen habe ich in Episode 27 zu Stillmythen mit Ramona Noll. Und demnächst gibt es noch eine Folge zu Muttermilch und Formulanahrung. Aber heute soll es, wie gesagt, um den guten Stillstart gehen. Die allermeisten Mütter möchten ja stillen, aber wenn man sich die Statistiken anschaut, dann stillen 2/3 der Mütter ihr Kind nach der Geburt ausschließlich. Und nach 2 Monaten sind es noch 57%. Und dann geht die Zahl stetig weiter runter. Nach 4 Monaten sind es gerade noch 40% der Mütter und nach 6 Monaten ungefähr 13%. Und da sieht man, der erste große Stilldrop ist schon nach dem 2. Lebensmonat. Und das ist oft gar nicht so gewollt. Aber gerade am Anfang gibt es manchmal Schwierigkeiten wie Schmerzen beim Stillen, wunde Brustwarzen oder zu wenig Milch. Und das führt dann leider sehr oft zum vorzeitigen Abstillen und das ist eigentlich total schade. Da fehlen oft einfach wichtige Informationen und Anleitungen. Und manchmal entsteht auch eine Verunsicherung durch zu viele unterschiedliche Empfehlungen, zum Beispiel im Klinikalltag. Und dagegen wollen wir heute was machen. Also heute bekommt ihr hier also ganz hilfreiche Tipps aus der Hebammenpraxis und wichtige Informationen für ein erfolgreiches Stillen und einen entspannten Start mit eurem Baby. Und wie immer, wenn es ums Stillen geht, ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass ich zwar schon alleine durch meine Profession großer Stillfan bin, aber natürlich genauso offen fürs Nichtstillen. Hier geht es also nicht um Ideologie oder Dogma, sondern schlicht um Informationen. Für den guten Stillstart habe ich mir eine Kollegin eingeladen, die sich seit Jahren auf das Thema spezialisiert und unter anderem auch ein ganz tolles Buch zum Thema geschrieben hat. Herzlich willkommen, liebe Regine Kresenz.
Ja, hallo Jana. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Regine, du bist Hebamme und international zertifizierte Still- und Laktationsberaterin, Berufspädagogin sowie Heilpraktikerin für Psychotherapie und hast in Hamburg eine eigene Praxis. Und du betreibst Aufklärung zum Stillen im Netz auf deiner Seite stillkinder.de. Mhm. Und zwar, und das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, seit 20 Jahren. Mhm. Also die Stillkinder-Seite hast du mir verraten, am 24. August ihren 20. Geburtstag. Ich glaube, ja, da kann ich schon mal herzlichen Glückwunsch sagen.
Mhm. Ja, das wird auch ein bisschen gefeiert werden. Also ich habe da ein bisschen was vor.
Ich bin gespannt. Mhm. Und du hast das wunderbare Buch Intuitives Stillen geschrieben. Außerdem hast du 2 Stillkurse im Angebot. Da gibt es einmal gutes Anlegen und ganz neu jetzt einfach stillen. Und dazu werden wir am Schluss noch mal ein bisschen was sagen. Und natürlich verlinken wir euch auch alle Informationen zu der Folge in den Shownotes. Aber jetzt muss mal losgehen hier. Regine, was treibt dich an, dass du dich so dem Stillen verschrieben hast? Also ich tippe mal, da du auch Mutter bist, dass du da auch eine eigene Erfahrung gemacht hast, die eine Rolle spielt?
Ja, ich bin Mutter. Mein Sohn wird jetzt 31. Der ist also schon lange erwachsen und wird schon lange nicht mehr gestillt. Aber ich war schon vor seiner Geburt sehr für Stillen und habe mich schlau gelesen und war überzeugt, ich werde stillen und habe das auch gemacht. Es hat auch bei uns super geklappt von Beginn an. Also ich habe wenig Stillprobleme gehabt, aber Mein Sohn hatte einen angeborenen Herzfehler. Das wurde nach 6 Wochen festgestellt und mit 3 Monaten war ich mit ihm in einer Uniklinik zu einer Herzkatheteruntersuchung, um die Diagnose zu bestätigen und zu gucken, wie schwerwiegend das ist, ob er operiert werden muss und so. Und dort hieß es, ja, der muss operiert werden. Stillen Sie den jetzt mal am besten dann bald ab.
Oh.
Ja. Das war die Ansage in der Uniklinik, wo ich dann irgendwie dachte, wie bitte, was? Das Stillen klappt, ich stille gerne, mein Kind geht's gut und das soll operiert werden und jetzt soll ich deshalb abstillen. Das war so eine Information, mit der ich überhaupt gar nicht einverstanden war und wo ich mich dann einfach erstmal an die Stillhilfsorganisation gewandt habe. La Leche Liga, AFS gab es damals eben und mir da Argumente geholt haben, warum ich nicht abstillen möchte.
Ja.
Und dann habe ich einen langen Brief geschrieben an den Chefarzt, dass ich da auf keinen Fall abstillen möchte. Also es ging darum, wenn er auf der Intensivstation ist, könnte ich erstens nicht mit aufgenommen werden als stillende Mutter und er sollte eben möglichst auch eine Flasche kennen und nehmen, damit er dort dann eben gefüttert werden kann vom Personal.
Hm.
Ja, ich habe dann einen Brief geschrieben an den Chefarzt mit ganz vielen Argumenten und gefordert, dass ich mit aufgenommen werde und dass ich weiter stillen darf. Und das hat er mir dann zugesagt.
Ah,
so.
Ja.
Hm. Und in dem Zuge ist mir irgendwie klar geworden, dass es im Pflegebereich und bei Ärzten, Hebammen sehr wenig Wissen über Stillen und eben auch über den Umgang bei schwierigen Stillsituationen, wie man da vorgeht, dass da wirklich viele Defizite sind. Und deswegen habe ich dann angefangen, noch mehr zu lesen und eben auch diese Zusatzausbildung als IBCLC, also Still- und Laktationsberaterin, zu machen.
Ja, das ist total krass, weil als du das gerade erzählt hast, also du hast ja gesagt, dein Sohn ist 30?
Mhm.
Ja, teilweise hört man sowas ja immer noch, wenn jemand eine OP haben muss. Also das ist jetzt nicht so, dass sich das komplett grundlegend verändert hat. Also es gibt schon jetzt mehr Menschen, glaube ich, die dazu ein bisschen mehr Ahnung haben. Aber ich glaube, dass es immer noch sein kann, dass man mit genau solchen Aussagen auch konfrontiert wird.
Ja. Ja.
Also ich habe tatsächlich selbst eine schwierige Erfahrung gemacht. Es hat mich total umgehauen, weil es war beim zweiten Kind. Beim ersten war es super unkompliziert, ja. Also wir waren fürs Stillen gemacht, wir beide, ja, es hat super geklappt. Und dann habe ich mein zweites Kind bekommen und dachte, naja, ich bin seit 6 Jahren Hebamme, ich bin jetzt nicht ganz unwissend, was Stillen betrifft. Ich habe schon mal eine tolle Stillerfahrung gemacht. Und dann hatte ich plötzlich ein immer hungriges Baby, sehr wunde Brustwarzen und habe mich ganz schnell jedes Mal gegruselt, ja, wenn das Stillen anstand. Was echt schlimm war, meine Hebamme konnte mir irgendwie gar nicht gut helfen. Und sie hat dann leider auch irgendwann den sehr krassen Satz gesagt, ich solle mal in mich gehen und schauen, ob ich denn wirklich stillen will.
Ja.
Also sie hat mir das zugeschoben, dass das so meine Schuld ist und das ist alles nur Psycho.
Ja, also das finde ich auch schlimm, diesen Satz. Also das wird ja öfter Müttern unterstellt, wenn das mit dem Stillen nicht klappt, dass sie es eigentlich nicht wollen. Das ist wirklich aus meiner Erfahrung fast nie der Fall, dass also da irgendwie eine Mutter nicht stillen will und deswegen klappt es nicht. Also dafür hat die Natur eigentlich auch gesorgt, dass selbst in stressigsten Situationen das Stillen irgendwie funktioniert.
Händelbar ist, ne? Genau. Also ich war auch, also es war nicht schön und es hat dann wirklich 3 Monate gedauert, bis wir uns dann richtig eingegroovt haben. Es war sehr belastend. Ich bin dann auch noch in verschiedene Stillgruppen gegangen und habe mich irgendwie mit anderen irgendwie ausgetauscht. Und naja, also deshalb ist auch für mich hier so ein Herzensthema, da anderen einen besseren Start zu ermöglichen. Und für die allermeisten Menschen beginnt der Stillstart ja in der Klinik. Bei uns im Land gehen die meisten in eine Klinik und deshalb startet es da. Und was würdest du sagen, warum ist es gar nicht so eine gute Idee, einfach zu sagen, och, ich lasse das mal alles auf mich zukommen, die werden mich da schon gut unterstützen. Ich sage das jetzt mal so, ja, vielleicht hast du ja eine andere Meinung.
Es ist leider so, dass das Stillen in unserer Gesellschaft und durch die medizinische Unterstützung im Krankenhaus schwierig gemacht wird. Von Natur aus ist es eigentlich die normale Ernährung und funktioniert auch. Da braucht man eigentlich gar nicht groß Vorbereitung und auch keine Stillberaterinnen nach der Geburt und so. Aber Die Geburtsverläufe sind oftmals eben auch schwierig, werden medikamentös unterstützt und durch solche Medikamente wie beispielsweise eine PDA oder auch ein Venentropf werden die angeborenen Reflexe der Neugeborenen beeinträchtigt einige Zeit nach der Geburt. Und von daher kann dann dieses Programm, was eigentlich den Neugeborenen, was die mit auf die Welt bringen, das kann dann nicht ablaufen. Und dann entstehen die Schwierigkeiten. Dann wird in schwierigen Stillpositionen versucht, das Baby anzulegen. Die Mama sitzt, das Baby wird im Arm gehalten und auf Höhe der Brust gehalten oder mit Stillkissen darunter. Und das macht es dann schwierig.
Mhm.
Genau.
Und was ja auch noch in der Klinik oft der Fall ist, das liegt auch so ein bisschen an dem System sozusagen, ist ja, dass in jeder Schicht jemand anders da ist und einen berät, ne? Und dann
genau.
Oft viele Meinungen auf einen so einprallen, ja. Und dann weiß man gar nicht, woran soll man sich denn jetzt orientieren.
Genau, das ist total verunsichernd. Und manchmal ist eben wirklich das, was gesagt wird oder erklärt wird, auch nicht zielführend.
Ja.
Sondern kann eher so zu Schwierigkeiten führen. Und tatsächlich ist es auch ganz oft der Fall, dass wenn das mit dem Anlegen eben auch nicht schon recht schnell klappt, dass zum Beispiel ganz schnell auch ein Stillhütchen gegeben wird. Bei manchen Müttern wirklich schon im Kreißsaal fürs erste Anlegen kriegen die ein Stillhütchen als Hilfsmittel verpasst und damit kann es vielleicht dann leichter gehen, aber auch gar nicht immer. Und wenn sich das Kind oder und die Mutter dann aber erstmal daran gewöhnt haben, mit einem Stillhütchen zu stillen, dann wird es auch schwieriger, das wieder abzugewöhnen.
Das ist gar nicht so einfach. Hatte ich gerade vor 2 Tagen den Fall, ja, da habe ich eine Frau betreut, die war in der Klinik gewesen, das erste Stillen im Kreißsaal hat nicht geklappt, hat sie gesagt. Da war ich schon so ein bisschen skeptisch und dachte, okay, vielleicht wurde da auch nicht ganz so viel Zeit gelassen. Jedenfalls kam sie dann auf die Wochenbettstation. Und da hat sie dann jemand gebeten, ihr nochmal zu helfen mit dem ersten Anlegen. Und dann kam auch eine Schwester und hat ganz kurz irgendwie ihr 2, 3 Sachen gesagt, war dann aber nicht schnell genug zufrieden und hat dann gesagt, hier versuchen Sie es mal mit dem Stillhütchen. Ihre Brust sieht eh ein bisschen schwierig aus. Also die Brustwarze, die stellt sich ja gar nicht so richtig und jetzt soll sie mal das Stillhütchen nehmen. So. Dann hatte sie das Stillhütchen. Dann war sie schon so ein bisschen irritiert, aber hat gedacht, naja gut, wenn die das sagt, dann nehme ich das jetzt. Hat dann angefangen mit dem Stillhütchen zu stillen. Das hat auch soweit geklappt. Aber ich sag mal, es hat jetzt 6 Tage gedauert zu Hause, um das wieder abzugewöhnen. Und natürlich hat sie eine ganz normale Brust und das Kind kann super an dieser Brust trinken. Und es hat einfach nur ein kleines bisschen mehr Zeit gebraucht, um dem Kind die Zeit zu geben, sich daran zu tasten, ne? Das zu verstehen, wie das geht. Dieses Andocken, Ansaugen und Schlucken bringen die ja mit. Aber sie brauchen eben doch manchmal auch ein bisschen Gewöhnung, ne? Oder ein bisschen Übung. Oder die brauchen als Teamübung. So, natürlich wollen wir hier nicht die Kliniken generell schlecht machen. Und es gibt ganz viele, die eine super Arbeit machen, viele Kolleginnen dort, viele von dem Pflegepersonal, die eine super Stillberatung machen. Es ist nur so, nicht alle sind da super fit mit. Und manchmal mangelt es auch einfach an der Zeit. So wie bei der Frau, die ich gerade betreut habe. Da hätte es einfach nur ein bisschen mehr Zeit gebraucht, dann hätte das super geklappt. Da war gar keine große Komplikation. Und was ich auch noch sagen will, natürlich gibt es ab und zu mal, aber relativ selten, ja, den Fall, dass ein Stillhütchen wirklich, wirklich sehr hilfreich ist und dass man das benutzen kann.
Mhm.
Aber dieses so schnell, schnell, das klappt nicht und jetzt nehmen wir mal ein Stillhütchen, damit es einfach schneller geht. Wie gesagt, das ist nur selten, dass man das braucht.
Genau, sehe ich auch so.
Also ein Stillhütchen ist ja im Prinzip so ein kleines Silikonhütchen, was man über die Brustwarze stülpt und was dann auch für das Kind so den Reiz so ein bisschen vergrößert im Mund. Also es ist natürlich einfach viel größer und viel fester als jetzt so eine Brustwarze. Und dass es für die tatsächlich manchmal ein bisschen schneller geht, da anzusaugen. Ja, aber wie gesagt, wenn man das erstmal benutzt, dann wird es manchmal schwer, das wieder loszuwerden. Jetzt könnte man sagen, warum will man es denn wieder loswerden? Naja, weil es erstens einfach immer ein bisschen mehr Aufwand ist. Man hat dieses Hütchen, man muss das immer dabei haben zum Stillen, man muss das reinigen. Das ist fummelig, das immer noch zwischen Brust und Kind da irgendwie reinzubekommen. Und es ist auch so, dass viele Kinder einfach viel, viel länger brauchen, um dann so eine Brust leer zu trinken oder es doch ein bisschen schwerer haben. Es gibt aber auch manchmal Kinder, die kommen super damit klar und Mütter und die benutzen das die ganze Stillzeit und sind damit happy. Es gibt für alles auch letztendlich so eine Berechtigung, aber dieses schnell und für alle, Das ist einfach schade, weil das gar nicht nötig ist.
Genau. Ich nenne das immer gerne den Supernippel. So ein Stillhütchen oder auch ein Flaschensauger. Das ist eben so ein Supernippel. Und wenn sich das Baby als erstes an diesen Supernippel gewöhnt hat und eine Mutter hat ganz normale Nippel, dann kann es wirklich sein, dass das Baby mit den eigenen Nippeln der Mutter nicht so richtig was anzufangen weiß. Der Nippel ist in seinem Mund und es denkt, wie, da ist doch nichts, da ist doch nichts. Was soll ich jetzt? Ich saug jetzt nicht. Ich habe Hunger, komm, gib mir den Supernippel. Ja. Ne?
Genau.
Also ist nachvollziehbar, aber es kann eben Schwierigkeiten machen.
Genau.
Ja.
Und deshalb ist das auch so schwer, das wieder abzugewöhnen, ne? Weil es muss sich dann auf das Normal wieder runterregeln erstmal, ne? Muss das erstmal wieder verstehen.
Und muss die Erfahrung machen, da werde ich auch satt.
Ja.
Ne? Die wollen ja überleben.
Klar.
Und die wollen satt werden. Ne? Und wenn sie etwas kennengelernt haben, bei dem sie eben satt geworden sind, dann suchen sie das wieder. Dann wollen sie das wiederholen. So, ne? So lernen wir, so funktionieren wir und unsere Neugeborenen auch.
Genau.
Als erstes Mittel direkt im Kreißsaal ist eigentlich wirklich ein Stillhütchen nicht geeignet. Wenn das nach 3 Tagen oder so immer noch nicht geklappt hat, dann kann man sagen, okay, jetzt können wir es vielleicht damit mal versuchen. Oder was auch nachgewiesen ist, dass bei Frühgeborenen das oft eine Hilfe ist, weil da gibt es oft so ein relatives Missverhältnis. Da ist einfach der Nippel der Mutter viel zu groß für den winzig kleinen Mund des Frühgeborenen. Und mit einem Stillhütchen kann man da den Übergang zur Brustwarze ohne Stillhütchen besser hinbekommen.
Ja.
Da gibt es auch wissenschaftliche Berichte drüber.
Ja, also lasst euch nicht zu schnell ein Stillhütchen andrehen. Ja, aber jetzt ist es so, dass viele natürlich eine PDA möchten oder bekommen während der Wehen, weil sie es einfach brauchen. Und müssen die denn jetzt alle Angst haben, dass sie nicht stillen können?
Nee, das müssen sie nicht. Aber sie sollten sich darauf einstellen, dass es vielleicht am Anfang eben ein bisschen länger dauert, bis das Baby das hinkriegt, weil die angeborenen Reflexe des Neugeborenen vielleicht einige Stunden, manchmal auch Tage nach der Geburt noch reduziert sind. Also da gibt es eine Studie von Brimdür mit Videoaufnahmen tatsächlich auch, die man im Internet ansehen kann, wo das wirklich sehr gut zu beobachten ist, wie eben sich ein Neugeborenes verhält, wenn es auf den Körper der Mutter gelegt wird, direkt nach der Geburt, ohne Medikamenteneinfluss. Da laufen die dann ja so durch 9 Phasen, bis sie zum Schluss eben die Brust gefunden haben und dann irgendwann einschlafen. Und bei den Neugeborenen, wo die Mütter eine PDA hatten und einen Wehentropf gehabt haben, da sind diese Phasen nicht so zu beobachten, sondern machen die Babys eben nicht diese Suchbewegungen schon direkt nach der Geburt, sondern erst nach etlichen Stunden. Aber das ist vielleicht mal die gute Botschaft, die ich dann dazu gleich sagen will. Diese Reflexe, die angeborenen Suchreflexe der Neugeborenen, die sind nicht nur in der ersten Stunde aktiv, sondern die sind wirklich wochenlang da. Die sind auslösbar und man kann das Baby wirklich auch noch nach Tagen oder sogar nach Wochen oder Monaten selber die Brust finden lassen, weil diese Reflexe, die sind wochenlang vorhanden.
Ja, das ist doch total wichtig zu wissen, ne? Also es ist nicht so, dass man jetzt damit was total verpasst. Es ist natürlich super schön, wenn das irgendwie in der ersten Stunde klappt, weil da die Babys so besonders empfänglich sind und so besonders aktiv irgendwie sind. Aber man kann das auch nachholen.
Ja, genau. Und wenn es eben nicht geklappt hat, dann ist es tatsächlich aber wichtig, dass man trotzdem die Brüste entleert, also das Kolostrum auch aus den Brüsten entleert und auch dem Neugeborenen Kolostrum füttert auf eine stillfreundliche Art und Weise, weil dieses häufige Entnehmen des Kolostrums ist ganz, also ne, die erste Milch wird ja Kolostrum genannt. Das ist ganz wichtig, damit die Milchbildung gut in Gang kommt und auch eine gute Milchmenge gebildet wird und das Baby braucht eben nach der Geburt viele kleine Portionen von diesem Kolostrum. Und ja, wenn es sich die nicht selber rausholt, dann sollten sie eben sehr, sehr häufig gegeben werden. Also eigentlich in den ersten 24 Stunden stündlich oder alle 2 Stunden oder noch häufiger. Also nicht stundenlang nichts machen.
Ja, also nicht abwarten, bis es das nächste Mal von selber Anstalten macht, sondern tatsächlich dem Kind schon vorher was geben. Wie sollte man sich oder kann man sich überhaupt auf Stillen vorbereiten? Also ich weiß noch, früher hat man ja tatsächlich, also vor 25 Jahren hat man tatsächlich immer gesagt, man soll die Brust abhärten, ja, die Brustwarze. Davon ist man ziemlich abgekommen, ja. Also früher hat man tatsächlich gesagt, man soll die irgendwie schrubbeln mit einer Bürste oder mit einem festen Waschlappen oder so. Tatsächlich ist das ja sehr unangenehm und das Stillen ist ja nicht so, wie wenn ein Waschlappen über die Brust schrubbelt. Insofern, was kann man denn fürs Stillen vorbereiten oder wie kann man sich darauf vorbereiten?
Brustwarzen abhärten, das ist wirklich total obsolet. Das muss man nicht machen. Das kann sogar im Gegenteil also vorzeitige Wehen auslösen oder auch wunde Brustwarzen und sogar auch schon Brustentzündung in der Schwangerschaft machen.
Genau. Hört man also das, aber tatsächlich immer noch, ne? Es ist ganz verrückt.
Ja, man hört es schon immer noch. Die halten sich ja leider ewig, solche Empfehlungen. Und auch wenn man es inzwischen irgendwie besser weiß, wird es trotzdem von der einen oder anderen werdenden Oma oder so noch weitergegeben.
Ja. Was soll man stattdessen tun?
Man sollte sich darüber informieren, wie ein Baby gut angelegt wird. Und ich finde es schon ganz wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass Schmerzen beim Stillen eben nicht dazu gehören und nicht die Zähne zusammengebissen werden müssen, weil dieses Abhärten ging ja darum, dass die Brustwarzen dann nicht so schnell wund werden, dass es eben nicht so unangenehm ist. Aber tatsächlich müssen die Brustwarzen empfindlich sein, damit der Milchspendenreflex ausgelöst wird durch das Saugen des Babys. Und wund werden sie eben tatsächlich immer nur dann, wenn falsch angelegt wurde oder falsch gesaugt wird und also wenn sie falsch belastet werden, überbelastet werden. Und bevor sie wund sind, tut es aber schon weh. Und da finde ich, ist wirklich so ein ganz großes Problem, dass dieser Schmerz beim Stillen als normal vorausgesetzt wird und übergangen wird, so ignoriert wird. Die Frauen beißen die Zähne zusammen oder verkrampfen sich total, stöhnen, weinen, schreien, so ähnlich wie du das ja auch schon erlebt hast. Und glauben aber, das ist eben so und da müssen sie jetzt durch, so, weil das wird auch ja sehr häufig gesagt, da musst du durch und es wird irgendwann besser. Und normalerweise ist es aber eben so, dass ein Schmerz uns warnen soll.
Ja.
Der ist ein Warnsignal unseres Körpers vor einer Verletzung, die jetzt gerade passiert oder irgendwie einer Verletzung oder einer Erkrankung, die schon da ist und wo jetzt eben der Körperteil heilen muss und geschont werden muss.
Genau.
Und das finde ich wichtig, dass da eben Frauen wissen, sie müssen nicht die Schmerzen aushalten. Und ansonsten finde ich auch wichtig, dass sie eben über diese angeborenen Reflexe der Neugeborenen Bescheid wissen, wie die ausgelöst werden, wie sie das unterstützen können, dass eine zurückgelehnte Position, wo das Baby auf dem Körper der Mama liegt, genau diese Reflexe, die das Baby mitbringt, auslöst und jedes gesunde, reife Neugeborene in der Lage ist, dann auch die Brust der Mama selber zu finden und dort anzudocken. Und als Mutter müsste man eigentlich eben wirklich nur sich das gemütlich und bequem machen und sein Baby auf den Körper legen und abwarten.
Genau, also was du im Prinzip sagst, ist, die Vorbereitung ist mehr so eine mentale Vorbereitung darauf, was kommen wird oder auch eine Wissensvorbereitung, ja, dass man weiß, so und so läuft's. Und genau, ich finde auch immer, also ich finde schon Stillen, viele Frauen empfinden das Stillen schon als sehr seltsam, vielleicht auch am Anfang als ein bisschen durchaus unangenehm. Da sind wir auch sehr unterschiedlich, wie wir das wahrnehmen, aber es darf eben kein schlimmer Schmerz sein. Nee. Wo man dann das Gefühl hat, oh mein Gott, das muss ich jetzt aushalten, ne? Dann ist genau. irgendwas, dann läuft irgendwas falsch, ne?
Genau.
Dann schrubbelt ja. vielleicht die Brustwarze innen im Gaumen von dem Baby lang. Das ist ja so rivelig, ne? Dadurch wird das dann wundgeschrubbelt oder so. Also da ist auf jeden Fall dann irgendein Fehler, den man korrigieren sollte, damit das nicht schlimmer wird.
Mhm.
Okay. Findest du, man braucht Stillhilfsmittel und wenn, dann welche? Also der Klassiker ist ja so ein Stillkissen zum Beispiel. Und manchmal kann ja ein Stillkissen durchaus eher auch stören, ne? Also manchmal hat man dadurch so viel mehr Abstand zu dem Baby und das ist gar nicht so richtig gut im Haut-zu-Haut-Kontakt, ne? Oder
genau.
man fummelt ewig mit diesem Stillkissen rum.
Mhm. Nein, eigentlich braucht man zum Stillen keine Hilfsmittel. Es ist wirklich von der Natur so eingerichtet, du brauchst eine Brust und du brauchst ein hungriges Baby, dann musst du es dir gemütlich und bequem machen. Zumindest zu Beginn würde ich das immer so machen, eben in eine zurückgelehnte, intuitive Stillposition. Da kann ein Stillkissen hinter der Mutter hilfreich sein, aber zum Anlehnen, um sich selber damit abzupolstern. Es können auch mehrere Kissen in unterschiedlichen Größen sein. Also es muss nicht so ein Stillkissen sein. Und es muss eben auch nicht das Baby auf ein Kissen positioniert werden, sondern es ist viel einfacher für Mutter und Kind, wenn das Baby auf dem Körper der Mutter liegt und in der Bauchlage eben auch richtig auf ihr liegt, weil in der Bauchlage können die Neugeborenen schon mit ihren angeborenen Reflexen vorwärts robben. Ja. Und sich auch so ein bisschen zur Brust hin bewegen. Die drehen ja den Kopf hin und her und suchen damit nach der Brust. Und dann fangen sie an, mit dem Kopf so zu nicken, ne? Spechten wird da manchmal zugesagt. Und damit suchen sie eigentlich auf der Brust nach der Brustwarze.
Ja.
Weil die fühlt sich anders an als die Brust. Und wenn sie die gefunden haben, dann...
Dann fangen sie an zu schleckern. Sie,
ja, kann es zum Beispiel sein, dass sie erstmal dran lecken oder auch mit der Hand erstmal dran gehen und dann selber an der Hand lecken. Und das sind alles Bewegungen, die dazu führen, sich zu orientieren, rauszufinden, wo ist die Brust, wo gibt es jetzt die Milch. Und irgendwann docken sie da auch an. Und da braucht sogar die Mutter eigentlich gar nicht viel machen. Sie kann dem Baby jetzt dann auch die Brust noch mal so ein bisschen formen, weil die große, runde Brust ja in den kleinen Babymund nicht so gut hineinpasst. Aber wenn man sie so ein bisschen flach drückt, parallel zu den Lippen und Kiefern des Babys, dann kann es gleich mehr Brust in den Mund bekommen. Und wenn es dann anfängt zu saugen, muss es auch nicht so ein großes Vakuum in seinem Mund erzeugen und dann wird eben auch die Brustwarze dabei nicht so belastet und es fühlt sich eigentlich angenehm an als Mama.
Ja, und dass dieser ganze Prozess, der braucht aber eben ein bisschen Zeit. Also ich finde immer, das ist so das Wichtigste, dass man nicht denkt, das muss jetzt unbedingt sofort funktionieren innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten, sondern das dauert manchmal. Und dieser Prozess, dass die das erste Mal sich andocken, der dauert ja oft so 20 Minuten oder so, das ist gar keine Besonderheit. Und dann hat es das Kind aber geschafft und dann hat es total viel dabei gelernt und das wird es behalten und dann wird es beim nächsten Mal schon deutlich einfacher gehen und beim nächsten Mal wieder einfacher und irgendwann geht es wirklich so, zack, ran, bumm, fertig, ne?
Genau.
Und was du gesagt hast, das finde ich auch noch total wichtig, dass die Mutter es sich richtig gemütlich macht, weil... Ja. Da dieser Prozess ja so lange dauert, ist es eben sinnvoll, wenn sie dann wirklich entspannt da liegen kann. Also ich sage immer so, wie wenn ihr jetzt euch bereit macht, um einen 3-stündigen Netflix-Film zu gucken, dann würdet ihr es euch ja auch richtig gemütlich machen und nicht in irgendeiner komischen, verdrehten, Schulter hochgezogenen Lage zu sein. Und da, finde ich, können die Partner oder Partnerinnen immer ganz toll einfach auch nochmal gucken. Die können sich dann vor die Frau hinstellen und können gucken, wo sieht das unbequem aus und können da noch ein Kissen runterschieben unter den Arm oder ne und hinter den Rücken und das unterpolstern und dann so richtig schauen, sieht das gemütlich aus und dann ist okay. Dann noch was zu trinken hinstellen und dann ist perfekt.
Genau, und das empfehle ich den Müttern ganz genauso und zwar sogar auch, dass sie in der Schwangerschaft, wenn sie noch schwanger sind, schon mal so ein bisschen ausprobieren, wo habe ich eigentlich in allen Räumen einen Platz zum bequemen Stillen, ne? Und was brauche ich, also, oder brauche ich vielleicht noch irgendwie was? Weil auf dem Küchenstuhl geht das auch mit dem Stillen, aber es ist nicht für die Anfänger so der optimale Start und ist auch viel anstrengender. Also da in den ersten Wochen empfehle ich eben auch, und das ja empfehlen ja eigentlich alle, dass man sehr viel Hautkontakt auch mit den Babys einnimmt, also fürs Bonding.
Und weil die Reflexe auch besser ausgelöst werden, ne? Wenn ganz viel diese ganzen Hautrezeptoren auch aufeinander kommen, ne? Also dass die einfach viel Kontakt haben.
Genau. Mhm. Dieses Bonding unterstützt auch genau das, den Stillstart und fördert die Bindung und unterstützt den Stillstart, weil es eben die Reflexe des Neugeborenen auslöst. Die werden an der Körpervorderseite ausgelöst, bis zu den Füßen hin.
Mhm.
Wenn das Baby so auf dem Bauch, auf dem Oberkörper der Mama liegt, mit dem Kopf zwischen ihren Brüsten, ist eigentlich die ideale Position, die eben wirklich auch in den ersten Tagen so viel wie möglich eingenommen werden sollte, so zum Kuscheln und sich kennenlernen und erholen.
Genau. Und für die Mutter ist ja auch toll, weil die entspannt sich ja auch dadurch und eine entspannte Mutter kann ja auch besser stillen, das ist ja auch nochmal
und
wichtig.
Nach der Geburt ist das Sitzen ja auch manchmal noch nicht so angenehm, weil da vielleicht ein Riss ist oder ein Darmschnitt erstmal heilen muss. Und in dieser zurückgelehnten Position, wo das Gewicht eben auf dem Kreuzbein liegt und dich auf den Sitzbeinen, da wird auch der Damm und diese Dammnaht entlastet und ist viel angenehmer.
Wochenbettförderlich.
Ja.
Ja, super. Du hattest ja schon gesagt, dass das Kind natürlich oft was zu trinken bekommen soll. Wie oft soll man denn jetzt stillen? Also da heißt es ja einerseits immer stillen nach Bedarf. Also es heißt so, Häufigkeit und Dauer des Stillens sollen vom Kind bestimmt werden. Andererseits hört man oft, naja, also mindestens 8 bis 12 Mal in 24 Stunden. Aber dann hört man auch wieder, dass es natürlich in besonderen Situationen notwendig sein kann, das Kind eben zu wecken und nicht zu warten, bis das von selber sagt, jetzt möchte ich. Und dann hast du ja jetzt schon gesagt, wenn das nicht klappt, dann muss man eben Milch gewinnen und das dem Kind geben. Also das ist ja ganz schön viel Information. Wie sollen sich die Eltern da sortieren? Also vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, was da wichtig ist.
Also in den ersten 2 bis 3 Tagen, wenn noch nicht die Milchbildung so richtig in Gang gekommen ist, sondern eben nur die Vormilch, das Kolostrum in kleinen Portionen in den Brüsten gebildet wird, ist es wirklich sehr gut, sehr häufig, ja, dem Baby die Gelegenheit zu geben, an beiden Brüsten auch zu saugen, aber vielleicht auch nur ganz kurz, weil da nach 3 Minuten, 5 Minuten oder so das auch schon wieder müde wird oder ja, auch
super anstrengend.
Eben, ja, so anstrengend ist es auch nicht, glaube ich. Also ne, wenn es gesunde Neugeborene sind, strengt die das Stillen weniger an tatsächlich als Trinken an der Flasche. Also das weiß man von Frühgeborenen, die haben beim Trinken aus der Flasche viel mehr Probleme zu atmen und die Herzfrequenz und so weiter. Also da merkt man, dass strengt die mehr an und belastet sie mehr. Also ihre Werte werden dann schlechter, als wenn sie an der Brust sind, weil das da feiner reguliert wird und das Baby mehr Pausen machen kann, zum Atmen auch so. Ne?
Also ja, das ist mehr selbstbestimmt an der Brust. Ne? Bei einer Flasche ist es so, wenn die einmal das Vakuum so ein bisschen haben, dann läuft das ja, dann müssen die das ja eher stoppen.
Genau.
Damit
ja,
das
ja,
nicht
ja
die ganze Zeit, müssen die schlucken und schlucken und schlucken. Ja, also insofern.
Genau. Ja, ja, genau. Das ist ja oft auch so, dass Eltern denken, oh, dann hat es eine Flasche gekriegt und jetzt trinkt es die ganz gierig aus. Da muss es ja noch super hungrig gewesen sein. Und in Wahrheit war es vielleicht eigentlich gar nicht so hungrig und es hat jetzt einfach nur sich angepasst an den schnellen Milchfluss aus der Flasche und hat letztendlich dann eben viel zu viel getrunken. Also die Babys passen sich tatsächlich auch an den Milchfluss an.
Ja.
Aber jetzt mal zu der Frage.
Genau.
In den ersten Tagen sind die Mengen klein in den Brüsten. Das Magenvolumen ist sehr klein.
Das passt super zusammen.
Das beides passt gut zusammen. Die Brust ist noch weich, deswegen ist es auch tatsächlich noch ein bisschen einfacher, sogar das mit dem Anlegen zu trainieren und zu üben. Und ja, die Brust braucht aber eben auch häufige Entleerungen, um die Milchbildung gut in Gang zu bringen.
Genau, weil das ist immer, ich sage immer, wie Marktwirtschaft, ne? Angebot und Nachfrage. Je mehr nachgefragt wird, umso mehr wird die Brust produzieren, ne? Deshalb ist das auch sinnvoll, einfach oft anzulegen, damit eben auch wieder Milch gebildet wird.
Genau, aber entscheidend ist tatsächlich auch das, was rausgeholt wird.
Ja.
Also Nachfrage heißt nicht nur, das Baby darf an der Brust nuckeln, aber wenn da nichts rauskommt oder es nichts rausholt, dann ist die Stimulation für die Brust, neue Milch zu bilden, nicht zu groß, weil die Brüste sind dann am aktivsten am Milchbilden, wenn sie am leersten sind. Mhm. Nach den ersten Tagen, so am zweiten, dritten Tag, ist ja meistens die initiale Brustdrüsenschwellung oder Milcheinschuss, wird es auch allgemein genannt. Und dann steigt die Milchmenge in den Brüsten an und der Magen, das Magenvolumen des Neugeborenen ist dann auch schon ein bisschen größer. Jedenfalls werden dann die Mengen größer, die das Baby bekommen kann. Und dadurch werden auch die Abstände ein bisschen größer, bis es wieder Hunger hat. Es muss dann ja immer auch erstmal das verdauen, was es im Magen hat. Die Häufigkeit, wenn sich das dann alles eingespielt hat, richtet sich tatsächlich nach der Speicherkapazität einer Mutter in ihren Brüsten. Also die können einfach unterschiedlich viel Milch speichern, unsere Brüste. Mhm. Und mit einer normalen Speicherkapazität ist es auch normal, dass das Kind ungefähr 8-mal in 24 Stunden trinkt und eine oder auch mal beide Brüste dabei trinkt und auch in der Nacht meistens 1-2-mal trinkt. Bei Frauen, die eine hohe Speicherkapazität haben, also größere Portionen für ihr Baby bereitstellen können, trinkt das Baby dann oft auch seltener, also vielleicht nur 6-mal in 24 Stunden und ist mit einer Brust auch pro Mahlzeit völlig satt und zufrieden. Und die fangen manchmal auch recht früh schon an, dann die Nacht praktisch durchzuschlafen, ohne nach der Brust zu verlangen. Und bei Frauen, die eine eher niedrige Speicherkapazität haben, da muss das Baby öfter als 8-mal in 24 Stunden an der Brust trinken und auch immer beide Brüste trinken und auch mehrmals in der Nacht an der Brust. Dann ist es auch wichtig, dass Mütter nicht erwarten, dass das Kind immer in den gleichen Abständen sich meldet, sondern da ist tatsächlich das eher so, dass der Rhythmus sich im Laufe des Tages verändert. Mhm. Nachts und morgens oder vormittags sind die Abstände meistens noch größer. Am Nachmittag werden sie dann ein bisschen kleiner schon. Und am Abend sind sie ganz kurz. Da meldet sich das Kind jede Stunde oder man hat das Gefühl, irgendwie, ich bin nur am Stillen 3-4 Stunden lang. Das ist dann auch dieses berühmte Cluster-Feeding, wo also gehäuftes Stillen in einem begrenzten Zeitraum auftritt und dann kommen wieder größere Abstände. Und so verlaufen die Tage aber immer wieder ähnlich. Und nach Bedarf stillen heißt auch, dem Kind die Brust anbieten, wenn es danach verlangt. Und man kann als Mutter auch sozusagen auf Verdacht die Brust anbieten. Das Baby kann ja auch ablehnen und sagen, nee, das will ich jetzt gerade nicht. Und es ist aber auch so, dass die Mutter auch nach ihrem Bedarf anlegen kann. Also wenn sie...
Wenn die Brust jetzt schon spannt, ne? Wenn man Gefühl jetzt das Gefühl hat,
boah, das ist jetzt so lange her, die Brust spannt, jetzt kann da mal wieder das Baby was rausholen, dann kann sie anlegen.
Ja.
Oder wenn sie, also wenn sie weg muss, wegen irgendeinem Termin, was weiß ich, bevor sie das Haus verlässt, nochmal das Baby anlegen, damit sie dann unterwegs nicht gleich nach einer Viertelstunde stillen muss oder so. Ne? Also das ist immer auch nach Bedarf von Mutter und Kind.
Können wir uns ganz gut vorstellen, ne? Wenn man so richtig Hunger hat, dann nimmt man sich was zu essen, ne? Und so zu seinen Mahlzeiten. Aber wenn einem jemand so schön geschnittenes Obst zwischendurch noch hinstellt, würde man das vielleicht auch nehmen. Ne? Insofern nimmt das Baby vielleicht auch der Mutter was ab, wenn es jetzt noch nicht so wahnsinnig hungrig ist, aber sie das einfach für sich jetzt gerade braucht. Ja.
Und beim Stillen geht es ja auch nicht nur um Nahrung. Ne, manchmal sind auch noch andere Bedürfnisse der Grund. Vor allem, je älter auch das Baby wird, desto öfter ist es dann eben auch Entspannung.
Trost.
Mir tut was weh. Ich zum Einschlafen. Ich bin überlastet. Mir ist langweilig. Es können alle möglichen emotionalen Gründe eben auch dahinter stecken. Und das lässt sich auch mit der Brust gut erfüllen, dann dieses Bedürfnis.
Und lustigerweise andersrum kann es ja auch der Fall sein, ne? Eine Mutter, die zum Beispiel dann schon wieder arbeiten geht oder so, die findet es vielleicht dann total schön, dann ihr Kind wieder zu stillen, um wieder diese Nähe dann zu haben mit dem Kind, wenn sie jetzt lang weg war. Also das ist ja auch andersrum.
Also beide finden das dann in der Regel auch sehr schön. Nach so einer Trennung praktisch wieder
so diese Innigkeit
zusammenzukommen.
Und wie lange dauert denn jetzt so eine Stillmahlzeit?
Ja, das hängt auch davon ab, warum das Kind stillen möchte und wie alt es ist, wie viel Milch da ist.
Wir sind ja beim Anfang vom Stillen. Also so ein Neugeborenes, was jetzt das erste Mal trinkt im Kreißsaal vielleicht sogar noch oder direkt nach der Geburt. Was würdest du sagen? Ist auch total unterschiedlich, ne? Ist ganz schwer, da so eine Nummer ranzu.
Ist auch total unterschiedlich. Mhm. Es können ein paar Minuten sein und dann ist erstmal gut. Mhm. Und nach einer Stunde dann wieder ein paar Minuten. Also so ist das am Anfang tatsächlich eher. Das ist nicht gleich so, dass die sofort dann 20 Minuten durchtrinken und dann pappsatt abfallen oder so, sondern es ist tatsächlich am Anfang eher auch so ein Ran und dann wieder ein bisschen trinken und dann wieder Pause und dann nochmal wieder und dann nochmal wieder und so. Mhm. So kommt man dann auch auf diese Häufigkeit von 10 bis 12 Mal. Und später wird es dann ein bisschen konzentrierter und auch zeitlich etwas...
Bisschen kompakter.
Kompakter. Ja, also die jüngeren Kinder brauchen in der Regel schon so 15, 20 Minuten an einer Brust oder manchmal auch noch länger. Wenn es mehr als eine Stunde dauert, die ganze Stillmahlzeit, dann ist das für mich tatsächlich schon eher so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass da vielleicht der Milchtransfer zum Kind nicht so ganz optimal ist oder eben die Milchmenge nicht so groß ist. Also dass irgendwas da jedenfalls nicht ganz ideal ist, wenn es so ewig dauert und das Baby scheinbar nie von sich aus aufhört.
Gar nicht satt wird.
Irgendwann auch mal satt ist und eine Weile zufrieden ist ohne Brust. Eine gute halbe Stunde bis dreiviertel Stunde muss man schon mit einem Neugeborenen rechnen.
Darf man schon
deswegen,
mitrechnen.
Deswegen ist eben auch so eine bequeme Position für die Mama gut, ne? Dass sie da gleichzeitig dann sich auch schön entspannen kann.
Wir reden zwar heute über den erfolgreichen Start, aber trotzdem, wie lange sollte man denn stillen? Also so insgesamt. Also die WHO sagt ja im ersten halben Jahr voll, also ausschließlich und dann unter steigenden Mengen von Beikost bis zum zweiten Geburtstag. Das macht ja hier in Deutschland kaum eine Mutter. Also es gibt schon welche, ja, aber die werden dann schon eher so als Langzeitstillerin bezeichnet.
Ja, aber die WHO hat da schon recht. Die sagen eben bis zum zweiten Geburtstag und darüber hinaus, wenn es für Mutter und Kind passt. Und so sehe ich das auch. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo man jetzt unbedingt sein Kind abgestillt haben muss. Und wenn sich alle dabei noch wohlfühlen, kann man es auf jeden Fall auch noch weitermachen.
Also man kann schon sagen, so nach Empfehlung oder eben wie alle Beteiligten möchten. Und wenn die der Beteiligten das unterschiedlich sehen, dann muss man gucken, wie man dann sich daran tastet oder ob man dann irgendwann sagt, ich brauche meinen Körper zurück. Jetzt müssen wir hier einen anderen Weg nehmen. Ne?
Ja.
Also ich weiß, wenn ich im Kurs sage, dass das eigentlich die Empfehlung ist, dann sehe ich immer so in die Gesichter, die gucken dann immer so ein bisschen skeptisch, ja, und fragen sich irgendwie so, boah, echt so lange, weiß ich ja nicht, habe ich mir nicht so vorgestellt. Und dann ist zum Beispiel eine Sache, die ich denen immer erzähle, ist, wenn zum Beispiel das Kind, jetzt sind wir aber weit über den Stillstand hinaus, ja, aber wenn das Kind später in eine Einrichtung geht, was ja oft nach einem Jahr dann irgendwie so der Fall ist, das ist ja so der Klassiker, dann kommt das Kind in eine Kita und jetzt ist das da und ist plötzlich mit so ganz, ganz vielen anderen Kindern zusammen und die haben alle ständig irgendwie eine laufende Nase und hier ein Infekt und da ein Infekt. Und dann sage ich immer, und wenn ihr dann aber das Baby noch stillt, und das muss ja gar nicht viel sein, ja, vielleicht noch morgens und abends, ja, oder in der Nacht oder so, und den ganzen Tag ist das Kind dann schon Spaghetti Bolognese oder was auch immer. Aber wenn ihr noch ein bisschen stillt, dann gebt ihr dem Kind ja noch eure Antikörper mit. Euer Körper hat sich schon ganz viel mit diesen ganzen Keimen auseinandergesetzt und mit diesen Infekten und so. Ihr habt ja schon ein Immunsystem, was so richtig gut geübt hat, schon ein Leben lang. Das Baby ist ganz frisch, das hat noch ein ganz neues Immunsystem, das muss erst noch üben. Und wenn das Kind jetzt aber an der Brust trinkt, dann erzählt es sozusagen immunologisch dem mütterlichen Körper, womit es sich gerade auseinandersetzt, und die Mutter schiebt dann die Antikörper rüber, die es ja selber schon viel besser bilden kann, schon lange Jahre drin geübt hat zu bilden, gibt dem Kind das. Und man weiß ja aus den Studien, dass eben solche Infekte, Magen-Darm, HNO-Geschichten, dass das alles viel softer abläuft bei noch gestillten Babys als bei nicht gestillten Babys. Und dann gucken immer alle ganz mit großen Augen und denken so, ist ja eigentlich doch ganz cool, noch ein bisschen länger zu stillen.
Ja, genau. Also die Abwehrstoffe der Muttermilch bleiben natürlich bis zum Ende der Stillzeit erhalten. Und auch alle anderen Vorteile des Stillens für das Kind und auch für die Mutter, also sowas wie Reduktion von Brustkrebs, Eierstockkrebs, Osteoporose und bei den Kindern eben auch Adipositas, ne, Fettleibigkeit oder Diabetes oder, also für alle diese ganzen Vorteile ist eigentlich immer festgestellt worden, dass die auch dosisabhängig sind. Also je länger gestillt wurde, desto mehr Schutz
profitiert man von diesen Vorteilen.
Ne? Desto mehr profitiert man. Und ich würde aber noch was anderes dazu sagen.
Gerne.
Und zwar, wenn das Kind schon größer ist und schon normal mit isst. Also während der Beikosteinführung zu stillen, ist übrigens auch sehr vorteilhaft zur Allergiereduktion. Das wird auch deswegen empfohlen, dann noch länger zu stillen. Aber wenn das praktisch schon total normal mit ist, das Kind, und die Muttermilch gar nicht mehr so einen großen Anteil seiner Nahrung ausmacht, dann sind aber eben diese emotionalen Bedürfnisse immer noch da. Und das Stillen fühlt sich einfach gut an für Mama und Kind. Die lieben diese Nähe, das hilft beim Einschlafen. Solange es sich gut anfühlt, soll es weitergemacht werden. Egal, was andere dazu sagen.
Na klar, genau. Aber da, das ist sowieso, ne, da müssen Eltern sich immer ein dickes Fell anschaffen, weil andere Menschen werden immer irgendwas kritisieren, wie man mit dem Kind umgeht, wie man was handelt, wie man, ob man stillt, ob man nicht stillt, ob man trägt.
Wenn irgendetwas später mal so ein bisschen auffällig ist oder eine Mutter sagt, ne, die Nächte sind so anstrengend oder so, dann wird auch immer das Stillen verantwortlich gemacht. Also dann still doch ab, dann schläft dein Kind durch oder dann isst es mehr, wenn es nicht mehr gestillt wird und so weiter.
Genau.
Und das ist tatsächlich gar nicht immer der Fall. Ja, das ist so ein Reflex, dass da wirklich für alles immer gleich
das ist immer das Stillen schuld. Genau, da haben wir in der Mythenfolge auch schon drüber gesprochen, über dieses, dass dann einem immer schnell die Formularnahrung angeboten wird.
Ja.
Okay. Deine Lieblingsstillposition hast du schon gesagt. Das ist sozusagen, dass die Frauen sich entspannt zurücklehnen und dann das Baby Bauch an Bauch auf einem drauf liegt und trinkt. Weil wir sind ja gewöhnt, das immer so zu sehen. In allen Zeitschriften ist dieser Wiegegriff abgebildet. Und das ist ja tatsächlich gerade für den Start, also nachher ist egal, nachher könnt ihr stillen, wie ihr wollt, im Sitzen, im Liegen, in der U-Bahn, auf dem Konzert, was auch immer. Das kriegt ihr hin, da ist man Profi. Aber gerade für diese erste Zeit ist dieser Wiegegriff gar nicht so toll, ne? Weil das Kind kann gar nicht so richtig mitmachen. Ne? Das wird so passiv an die Brust gelegt und trinkt dann. Aber für den Anfang ist eben diese liegende Position eigentlich ganz schön. Was sind ansonsten noch so deine besten Tipps zum Stillen von Neugeborenen? Worauf sollte man noch achten? Also wir haben schon gesagt, Haut zu Haut, Entspannung, nah am Körper. Gibt es noch irgendwas, was dir
hilft? Also die frühen Zeichen wahrnehmen und darauf reagieren. Also nicht warten, bis das Baby schreit, weil das ist ein sehr spätes Zeichen.
Ja.
Und dann wird auch das Anlegen schwieriger oder die Reflexe sind unkoordinierter. Die frühen Zeichen, das sind auch schon Reflexe, wenn die Babys einfach so ein bisschen anfangen, Hände und Füße zu bewegen und die Arme und Beine so ein bisschen zu bewegen oder eben auch wirklich, ja, die Zunge aus dem Mund kommt,
sie
kleine schmatzende Geräusche machen. Das sind die frühen Hungerzeichen.
Ja.
Da ist es schon wichtig, dann auch die wahrzunehmen. Und die nimmt man natürlich nur dann wahr, wenn das Baby auch nah bei einem ist oder am Körper ist. Ja, sich dann eben nicht mehr viel Zeit lassen, weil bei manchen Kindern geht das auch ziemlich schnell von den ersten Zeichen, die eben vielleicht noch quasi im Halbschlaf gezeigt werden, bis zu dem Riesenalarm.
Ich habe jetzt richtig Hunger, ja, genau.
Genau.
Das ist nochmal ein guter Tipp, weil natürlich auch bei den Müttern dann der Stresspegel steigt, ne? Wenn das Kind schon so schreit und sich vielleicht auch schon ganz steif macht und so, dann wird es natürlich auch schwieriger. Wir reden ja über den Stillstart und da sind wir ja im Wochenbett und das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man so wirklich diese ruhige Zeit da verbringt miteinander, dass man sich da richtig gut kennenlernt und einfach sieht, wie fängt denn mein Kind an? Wie sieht das denn aus bei dem, wenn das langsam Hunger bekommt? Und dass man eben diese frühen Zeichen dann auch wahrnehmen kann. Wenn man jetzt schon in der Wohnung rumflitzt und das Kind liegt irgendwo in der Wiege, dann merkt man das gar nicht, dann hört man es irgendwann schreien, ne? Und dann ist schon ziemlich spät. Regine, du hast ja gesagt und du hast natürlich völlig recht, dass das alles ja was ganz Natürliches ist. Es gibt Reflexe, die bringen die Babys mit. Bei den Müttern läuft das ja eigentlich auch hormonell so ab, dass man einfach Milch bekommt, wenn das Baby da ist. Und wenn das Kind dann saugt, dann wird mehr Milch gebildet. Und eigentlich ist das so ein Mechanismus, der funktioniert. Und eigentlich kann man sich darauf auch verlassen. Aber jetzt gibt es ja doch, wie wir gehört haben, immer wieder diese Fälle, wo es eben doch sehr weh tut, wo es nicht richtig läuft, wo nicht genug Milch da ist, wo es irgendwie blöd ist und schwierig ist. Was macht man, wenn einem das so geht?
Also ernst nehmen. Schon das Gefühl, ich weiß nicht genau, irgendwie ist, ich weiß nicht, ob das so toll ist und ich weiß nicht, ob mein Kind satt wird und so. Also schon so ein ungutes Gefühl, finde ich, sollte ernst genommen werden. Wenn es jetzt praktisch akut ist beim Anlegen, au, das tut irgendwie weh, fühlt sich nicht gut an, na dann nochmal abnehmen und neu anlegen. Ne? Praktisch einfach nochmal neu beginnen. Aber wenn es um die Zweifel, ob das Baby genug bekommt und so, dann als erstes die Hebamme ansprechen. Die wiegt ja das Kind. Und da kann man dann auch sehen, wie hat sich das Gewicht jetzt entwickelt.
Kann die einen entweder beruhigen oder kann sagen, oh, tatsächlich, wir haben hier ein Problem.
Oh, tatsächlich, wir haben hier ein Problem und dann müssen wir was machen. Die erste Ansprechpartnerin ist schon die Hebamme. Und manche Hebammen sind ja da auch sehr fit und haben Stillfortbildung besucht. Ja, dann sollte eben wirklich dieses Problem adressiert werden und versucht werden, da die Ursachen zu erkennen und zu lösen. Wenn man da nicht weiterkommt oder die eigene Hebamme jetzt sagt, na, da bin ich überfordert, das ist nicht mein Spezialgebiet, dann würde ich auch frühzeitig eine Still- und Laktationsberaterin in Anspruch nehmen, weil es eben wirklich auch so ist, dass sich manchmal einfach, wenn man zu lange wartet und rumprobiert und noch eine Salbe und noch ein, was weiß ich, für ein Hilfsmittel oder so, dass das einfach immer größer wird, das Problem. Also je früher man erkennt, was die Ursache ist und je gezielter man das dann eben angeht, desto schneller wird es gelöst und desto früher kommt man in den Fluss des Stillens, wo es eben tatsächlich gut läuft und sich gut anfühlt und das Baby gut satt wird und gut zunimmt.
Okay, also nicht so lange warten, wenn man das Gefühl hat, irgendwas läuft nicht gut, sondern wirklich frühzeitig sich Unterstützung holen. Und auch noch mehr Unterstützung holen, wenn es sein muss.
Genau. Und wenn die erste Stillberaterin eben auch nicht die richtigen Hilfen geben konnte, dann nochmal zu einer anderen gehen oder so. Also da, ja.
Jetzt ist es ja so, die Hebamme, wenn man dann eine gefunden hat, die wird ja von der Krankenkasse bezahlt. Eine zusätzliche Still- und Laktationsberatung muss man ja selber bezahlen. Womit muss man da so rechnen? Was kostet so eine Beratung?
Also erstens mal gibt es ein paar Kassen, die auch die Stillberaterin bezahlen oder zumindest anteilig bezahlen. Da lohnt es sich durchaus mal auch nochmal die eigene Kasse, bei der eigenen Kasse anzufragen.
Manche haben ja auch so Zusatzbudgets, ne, für diesen Schwangerschafts- und Stillzeitbereich quasi, die man dann abfordern kann.
Die Stillberatungen werden dann meistens nach Zeit abgerechnet oder nach Stundenhonorar. Das ist unterschiedlich. Ich denke mal so zwischen 60 bis 90 Euro pro Stunde ist so das übliche Honorar. Aber wenn man sich überlegt, ja, aber das kostet ja, muss man auch bedenken, wenn jetzt die Alternative ist, dass ich abstille und ich muss dann Flaschennahrung kaufen und Flaschen und sterilisieren und so weiter, das zahlt die Kasse auch nicht, ne? Ja. Sondern das muss man auch selber bezahlen und das summiert sich auch ziemlich im Laufe des ersten Lebensjahres oder so. Also man das so gegeneinander rechnet, ist das schon eine wirklich gute Investition, ja.
Und was würdest du sagen, wie lange dauert das so im Schnitt? Also wie viele Stunden muss man rechnen? Also klar, ist jetzt schwierig auch zu sagen, ne? Weil es gibt natürlich sehr unterschiedliche Probleme. Aber was würdest du sagen, was ist so ein guter Durchschnitt?
Die erste Beratung ist natürlich meistens auch noch ein bisschen zeitaufwendiger, weil da wird Anamnese gemacht, eine Diagnostik gemacht. Wenn noch weitere Termine erforderlich sind, gehen die in der Regel schon mal sehr viel schneller. Das ist ja auch sonst so, wenn man zum Klar. Arzt geht oder so. Beim Ja. ersten Mal muss der erstmal alles erfragen und alles aufschreiben und danach kann man dann anschließen an dem, wo man schon mal war.
Ja.
Die meisten Beratungen sind nicht so wahnsinnig zeitaufwendig. Ich habe mit den meisten Müttern, die bei mir sind, einen Termin, der auch so vielleicht bis 2 Stunden dauert insgesamt und dann vielleicht nochmal einen zweiten Folgetermin und dann noch irgendwie E-Mails oder Telefonkontakt oder sowas. Aber dass es mal 5, 6 Termine sind oder so, das ist die Ausnahme.
Ja, super. Ich denke, es sollte fürs Erste reichen. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, Regine?
Also was mir da wirklich das Allerwichtigste ist, was ich wollte, was die Eltern mitnehmen und sich merken, ist, dass sie Schmerzen ernst nehmen, dass sie nicht mit Schmerzen stillen und denken, das gehört dazu und ich muss da jetzt 6 Wochen durchhalten, dann wird es irgendwann besser oder ich brauche Schmerzmittel oder irgendwie so. Ich finde wirklich, da ist eben tatsächlich auch in unserer Gesellschaft noch so ein Ding irgendwie am Laufen, dass das halt weh tut, so, das höre ich auch immer von Frauen, sie kennen niemanden, bei der es nicht wehgetan hat.
Oh je.
Das finde ich, macht ganz viel Probleme im Nachgang, weil eben die Schmerzen das Warnsignal sind dafür, dass das Kind nicht gut angelegt ist. Und wenn es nicht gut angelegt ist, dann kann es meistens auch die Brust nicht gut entleeren und wird nicht richtig satt. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis. Mhm. Und ne, diese Schmerzen als Warnsignal wirklich anzunehmen, das finde ich wirklich ganz wichtig. Ja. Irgendwann sagen Mütter dann, das muss ich mir nicht antun.
Ja.
Halte ich auch nicht länger aus. Und das kann ich absolut verstehen. Also ich möchte keiner Mutter sagen, halt jetzt einfach durch, das wird schon oder
nee,
so. Oder
das ist, nicht
ne, das ist alles in Ordnung, das ist alles normal. Nee, das ist nicht normal.
Ja, super. Also das war nochmal total wichtig, dass du das gesagt hast. Und dafür ist es ja eigentlich das Allerbeste, wenn man sich wirklich vorher nochmal gut informiert. Dafür haben wir gleich nochmal einen heißen Tipp für euch. Zuerst will ich noch ein kleines Wrap-up mit dir zusammen versuchen. Also ich habe mitgenommen, frühzeitiger, also sofortiger Hautkontakt ist ja eh klar, ne? Bauch an Bauch, also das Kind soll bäuchlings auf der Mutter liegen. Sie soll in einer gemütlichen, zurückgelehnten Position sein, in der sie lange gemütlich aushalten kann, ohne dass es unbequem ist. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, damit das Baby diese ganzen Phasen durchlaufen kann und das dann eigenständig das erste Mal andocken kann oder mit ein kleines bisschen Hilfe der Mutter. Und dann soll man vor allen Dingen in den ersten Tagen sehr, sehr häufig anlegen, um das Ganze eben gut in Gang zu bringen. Und wenn das nicht gut klappt, dann Milch gewinnen und dem Kind die geben. Und das ist eigentlich schon mal so für den guten Start das Erste, was man so mitnehmen kann.
Ich würde noch ergänzen, um sicherzugehen, dass das Baby eben, wenn es gestillt wird, dass es da genug bekommt. Das ist ja eine große Angst von Müttern. Ja. Mein Kind bekommt nicht genug und so. Dann sollten die Ausscheidungen beobachtet werden.
Ja.
Ne? Also macht es in die Windel, ist der Urin klar,
ja.
Macht es regelmäßig Stuhlgang. In den ersten Wochen ist es wirklich mehrmals am Tag. Wie sieht der Stuhlgang aus?
Mhm.
Hat der eine Curryfarben, Senffarben? Ist der breiig bis flüssig? Nach dem Mekonium am Anfang ist auch ein wichtiges Zeichen. Wenn das Kind Kolostrum bekommen hat, bei den ersten Stillmahlzeiten wird es auch innerhalb der ersten 8 Stunden sein erstes Mekonium absetzen. An dem, was da eben rauskommt, lässt sich sehr gut auch ablesen, was das Kind bekommen haben muss.
So. Genau, weil das Mekonium, ne, der erste Stuhlgang, ist dann schwarz und so klebrig. Und dann verändert sich das und wird so bräunlich und wird dann irgendwann eben gelblich, so wie du es beschrieben hast. Und das ist dann so der Muttermilchstuhl. Und dann weiß man eben, ja, da ist jetzt gut Muttermilch angekommen. Die kommt am anderen Ende wieder raus. Und da hat man so eine ganz gute Überprüfungsmöglichkeit.
Genau. Und wenn das Kind an der Brust ist, kann man auch, wenn da schon ein bisschen mehr Milch kommt, meistens sehen und auch hören, dass es schluckt.
Ja.
Also die machen dann so ein K, genau. ein gehauchtes K.
Ja, so ein kleines K. Und
das zeigt eben, jetzt schluckt es.
Es sammelt ja quasi immer im Mund so ein bisschen Milch an und wenn es genug da ist, dann schluckt es das runter und dieses kleine Schlucken, das hört man dann auch so hinten im Hals sozusagen mit diesem kleinen K.
Genau, und wenn nach ein paar Tagen dann eben wirklich eine größere Milchmenge da ist und der Milchspendereflex ausgelöst wurde, dann kommt eben dieses Schlucken auch wirklich nach jedem Saugen so. Mhm. Ne? Dann wird nicht mehr gesammelt, weil dann reicht es, was mit einem Saugprozess sozusagen
ankommt,
im Mund gekommen ist. Und dann hört man das. Und darauf zu achten und die Ausscheidung zu beobachten. Und dann kann noch von der Hebamme mit der Waage das nochmal gecheckt werden. Da hat man dann eine sehr gute Kontrolle auch darüber, ob das eben gut läuft und in Ordnung ist. Und dann sollte es eben bequem sein und nicht wehtun. So, das hatten wir ja schon.
Super, perfekt. Ja, sehr schön. Ich habe noch einen heißen Tipp. Und zwar könnt ihr euch auch gerne mal von eurem Partner oder eurer Partnerin mit einer stillfördernden Massage verwöhnen lassen. Der sogenannten Oxytocin-Massage. Das ist so eine ganz schöne, sanfte Rückenmassage, die das Stillen nochmal so ganz liebevoll unterstützen kann. Da verlinke ich euch noch einen schönen Blogartikel von mir mit einem kleinen Video, der aus meinem Online-Kurs stammt, aber für euch frei zur Verfügung steht. Und das packe ich euch auch in die Shownotes. Ja, aber Regine, ich bitte meine Gesprächspartnerin ja immer um noch einen heißen Tipp, ein Buch, ein Tool, ein Film, eine Empfehlung. Und ich denke mal, du hast 2 schöne Sachen mitgebracht. Einmal dein wunderbares Buch, Intuitives Stillen, das ich auch immer empfehle sehr gerne. Und dein Kurs, der auch total gut zu unserem heutigen Thema passt, nämlich einfach stillen. Und da würde ich dich bitten, doch noch mal kurz ein bisschen was zu erzählen zu dem Kurs, was man da erwarten kann.
Ja, also das ist ein Stillvorbereitungskurs, Online-Kurs. Und ja, da habe ich eben insgesamt sind es 6 Stunden Videomaterial, wo ich die ganzen wichtigen Dinge für das Stillen erkläre. Also es ist am Anfang erstmal so ein bisschen Theorieteil, immer bezogen darauf, wie wirkt sich das dann aus auf die Milchbildung oder auf das Saugen und die Reflexe und so weiter. Also ich möchte ganz gerne, dass die Mütter auch verstehen, warum die Empfehlungen sozusagen dann so sind und nicht so. Mein wichtigstes Ziel ist aber auch, dass sie Vertrauen haben in sich und ihr Baby. Also sie verstehen, wie das alles funktioniert und sie gehen mit dem Gefühl dann an das Stillen heran. Ja, wir sind dafür gemacht.
Ich kann das, ja.
Das wird klappen. Ich befolge diese Tipps und so und dann wird das auch werden. Und ich habe aber natürlich auch aufgegriffen, was, wenn es nicht so reibungslos beginnt? Welche Schwierigkeiten kann es geben? Und was macht man dann? Was sind da die wichtigsten Maßnahmen? Also denke schon, dass man mit dem Kurs sich wirklich gut präpariert und gut vorbereitet fühlt, sodass dann diese Unsicherheit, was du ja auch eingangs erwähnt hattest, jeder sagt was anderes und so, dass das eben gar nicht so aufkommt.
Weil man selber so gut aufgestellt ist und eigentlich schon selber eine Idee hat.
Weiß, so und so ist es gedacht von der Natur her und das kann ich tun, um das zu unterstützen. Auch mein Buch ist als stille Vorbereitung gedacht für Schwangere. Aber ich bin ab in dem Kurs noch einige Themen mehr aufgegriffen und auch vertieft.
Die und vor allen Dingen kann man ja auch Dinge zeigen in einem Video, ne? Also man kann ja zeigen, wie legt man an oder wie muss der Mund aufgemacht werden von dem Baby und wie geht die Brustwarze da rein und so weiter. Ne? Das kann man ja viel besser zeigen, als das jetzt in einem Buch zu beschreiben. Das ist ein bisschen schwieriger.
Ja, genau.
Ja, super. Vielen Dank. Das packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ja, liebe Regine, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und Expertise.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht hier mit dir.
Sehr schön. Das war die 30. Folge Geburtskanal und den Podcast gibt es inzwischen schon seit einem Jahr. Daher habe ich mir überlegt, es ist mal Zeit für eine kleine Jubiläumsfolge. Und deshalb gibt es heute noch eine Frage an euch. Und zwar, was wünscht ihr euch im Geburtskanal? Was wollt ihr wissen? Was wolltet ihr mich immer schon mal fragen? Oder welche Themen wünscht ihr euch hier? Oder mit wem sollte ich unbedingt mal sprechen? Sprecht mir gerne eine Sprachnachricht mit eurer Frage als Einspieler für die Jubiläumsfolge. Das geht am besten über meine Social-Media-Kanäle oder hinterlasst mir eure Frage als Kommentar auf der Podcast-Seite vom Hebammen-Blog. Eure Nachrichten brauche ich dann bitte bis zum Sonntag, den 11. August. Und das war's für heute. Und damit verabschiede ich mich von dir, Regine, und von euch da draußen und sage Tschüss und bis in 2 Wochen. Tschüss, Regine.
Tschüss.
Tschüss.